Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, der Alaska-Gipfel für die Wall Street zunächst einmal neutral. Hier wartet man jetzt auf das Treffen zwischen Donald Trump, der EU und Zelensky an diesem Montag in Washington. Ansonsten richten sich die Blicke vor allem auf diesen Freitag und die Jackson Hole-Tagung um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wird Jerome Powell hier seine Rede halten? Die Wall Street geht weiterhin davon aus, dass wir eine Zinssenkung im September sehen werden. Historisch betrachtet übrigens geht es nach der Jackson Hole-Tagung, zumindest nach den letzten 7 Tagungen, meistens kurzfristig bergab. Ansonsten stehen die Einzelhandelszahlen im Fokus. Wir haben die Ergebnisse von Home Depot, von Estee Lauder, Lowe's, TJX und Target, wie auch von Walmart im Wochenverlauf und bekommen damit neue Einblicke. Zum einen in die Preisentwicklung in den Vereinigten Staaten und in den Gesundheitszustand der amerikanischen Verbraucher. Das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung und damit starten wir mal durch in die Handelswoche. Wir hatten den Alaska-Gipfel, ein 3-stündiges Treffen zwischen Putin und Donald Trump, im Wesentlichen von der Wall Street zunächst einmal ignoriert. Es ist neutral bewertet, denn zu guter Letzt eigentlich ein 1:0 vor allem für Putin, denn die Vereinigten Staaten haben keine weiteren scharfen Sanktionen gegen Länder verhängt, die russisches Öl kaufen. Indien hat einen 50% Strafzoll, ist der zweitgrößte Käufer von russischem Öl, aber der größte Käufer ist China. Und Donald Trump betont, dass er vorerst keinen Grund sieht, die Sanktionen hier weiter zu verschärfen. Abgesehen davon ging der US-Präsident ja eigentlich in die Verhandlungen mit dem Ziel, einen sofortigen Waffenstillstand zu erwirken. Stattdessen scheint er den Gedanken von Putin zu folgen, statt einen Waffenstillstand direkt den Frieden zu verhandeln, das Kriegsende. Das ist zunächst einmal natürlich erfreulich, aber solche Verhandlungen könnten sich über Wochen und Monate hinziehen, spielen also Putin, was den Landgewinn betrifft, durchaus mit in die Karten. Ansonsten die Forderungen von Putin sehr ähnlich zu den Forderungen der letzten Monate und Forderungen, was jetzt zum Beispiel Donetsk betrifft oder Luhansk, die letztendlich gesehen die Ukraine so eigentlich kaum akzeptieren kann. So, aber wie gesagt, aktuell für die Wall Street ist das zunächst einmal kein Thema. Ein Kriegsende wäre natürlich für die Wall Street von Vorteil und insbesondere auch für die Energiepreise, die dann weiter eingefangen bleiben dürften. Das ist ja auch das Hauptziel von Donald Trump. Und die Tatsache, dass sich beide überhaupt getroffen haben, ist sicherlich ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung. So, jetzt möchte ich aber von dem Thema Geopolitik weg hin zur Wall Street. Und wir haben ja diese Woche die Jackson Hole-Tagung am Freitag. Im vergangenen Jahr auf der Jackson Hole-Tagung hatte Jerome Powell die Tore für 50 Basispunkte Zinssenkung geöffnet. Man geht auch jetzt davon aus, dass Jerome Powell die Tore für eine Zinssenkung in der Tat öffnen dürfte. Er dürfte vor allen Dingen auch zur Kenntnis nehmen, dass der Juli-Arbeitsmarkt überraschend schwach war. Aber die Lage für Jerome Powell ist in der Tat schwierig. Die Erzeugerpreise, die Importpreise, die Inflationsdaten innerhalb des Verbrauchervertrauens der Universität von Michigan, die am Freitag gemeldet wurden, alles höher als erwartet. Und die Erzeugerpreise sind normalerweise ein Leitindikator für die Verbraucherpreise. Goldman Sachs hatte zudem ja Anfang letzter Woche noch gemahnt, dass aktuell noch die Folgen der hohen Zölle von Unternehmen absorbiert werden, dass sich das aber bis Oktober ändern dürfte. Ab Oktober dürften 2/3 der erhöhten Zollkosten bei Verbrauchern landen. Damit bleibt das Inflationsrisiko hoch. Also wie wird Jerome Powell das navigieren? Selbst wenn er also einen schwächeren Arbeitsmarkt zur Kenntnis nimmt, dürfte er oder könnte er meines Erachtens vor allen Dingen weiterhin auf Zeit pokern. Wir haben den 5. September mit den Arbeitsmarktdaten, wir haben den 11. September mit den Verbraucherpreisen und den 17. September mit der Entscheidung der amerikanischen Notenbank. Powell könnte also den Arbeitsmarkt zur Kenntnis nehmen, aber betonen, dass zu guter Letzt die Wirtschaftsdaten Verbraucher- und Preise- und Arbeitsmarktdaten entscheidend sein werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung gemessen an dem CME FedWatch Tool liegt heute Morgen an diesem Montag bei knapp 85%. Nach den Verbraucherpreisen lagen wir bei zeitweise 98%. Aber nochmal, 80% ist hoch. Entscheidend wird sein, welche Signale Jerome Powell hier setzt. Übrigens, auf der Liste der Tage, die am meisten Volatilität verursachen werden an der Wall Street, ist auf Platz 1 ja, Nvidia für den August und September. Nvidia meldet am 27. August, dazu kommen wir gleich nochmal. Auf Platz 2 die US-Notenbank-Tagung am 17. September. Platz 3 und 4 die Arbeitsmarktdaten und Verbraucherpreise. Und auf Platz 5 die Jackson Hole-Tagung an diesem Freitag. Interessant ist, dass all diese Ereignisse für hohe Volatilität sorgen sollen, während gleichzeitig aber, und ich weiß, das geht jetzt ein bisschen ans Eingemachte der Wall Street, die implizierte Volatilität auf den Nasdaq 100 ist quasi auf einem Jahrestief und fast auf einem Multijahrestief. Hier wird also keine erhöhte Volatilität eingepreist. Spannend also, wie groß die Spanne, der Gap hier an dieser Stelle ist, wie der Markt das spielt. Schauen wir uns mal die letzten 7 Jackson Hole-Tagungen an für den S&P 500. Dann sehen wir, dass in den meisten Fällen zumindest unmittelbar danach erstmal auch Gewinnmitnahmen stattgefunden haben, teilweise sehr flache Gewinnmitnahmen, bevor es dann wieder bergauf ging. Die Bank of America betont ebenfalls, dies könnte ein Buy the Rumor und Sell the News Event sein. Bank of America ist hier also auch ein bisschen zurückhaltend. Und apropos Bank of America, schauen wir uns mal die Jahresprognosen an. Ihr wisst ja, zu jedem Jahresauftakt kommen die Konsensprognosen. Wo seht ihr denn den Markt Ende des Jahres, den S&P 500? Und hier sehen wir mal, wie unzuverlässig das in diesem Jahr war. Man kann es den Investmentstrategen kaum vorhalten, in Anbetracht des ganzen Zollbuhas von Donald Trump. Ja, ein U-Turn, muss man sagen. Ne? Oppenheimer, 7100 Jahresendziele für den S&P. Anfang des Jahres, wie gesagt, wir liegen jetzt auch wieder bei 7.100, aber wir waren auch schon mal bei 5.950. Oppenheimer hatte das also zeitweise deutlich gesenkt. Und das ist ein Szenario, das wir bei fast allen Investmenthäusern sehen. Die Citigroup sieht ein Jahresendziel von 6.800, hatte im Januar ein Jahresendziel von 6.500 und zwischendrin 5.700. Die Deutsche Bank hatte ein Jahresendziel im Januar von 7.000 im S&P, hatte das auf 6.150 gesenkt und liegt jetzt wieder bei 6.550. Das einzige Investmenthaus, das Kontinuität gezeigt hat, war Morgan Stanley. Die hatten im Januar 6.500 gesagt, die blieben bei 6.500 und das aktuell auch noch. Also man ist hier, hat hier eine ganz gute Trefferquote. Im Großen und Ganzen drängt sich für mich vor allen Dingen eine Frage auf. Wenn viele also die Zölle so negativ eingeschätzt haben und wir tatsächlich bisher nur wenig Folgen gesehen haben und man lag ja daneben anscheinend mit den sehr bärischen Prognosen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt sehr optimistischen Prognosen ins Jahresende hineingehen, wirklich gehalten werden? Denn wir sehen ja nun, dass die Erzeugerpreise tatsächlich deutlich anziehen. Der Gap zu den Verbraucherpreisen signalisiert Margendruck für amerikanische Unternehmen. Und wenn die Kosten tatsächlich an Verbraucher weiterreichen, well, dann haben wir das Problem mit erhöhter Inflation und möglicherweise einer weiter abkühlenden Wirtschaft. Übrigens auch das Dilemma, nehmen wir mal an, die Arbeitsmarktdaten am 5. September enttäuschen, ähnlich wie im Juli, well, dann kriegen wir unsere Zinssenkung, aber wird der Aktienmarkt das wirklich feiern? Wenn wir hingegen einen Arbeitsmarkt bekommen im August, der stabil ist, well, sehr nice. Aber warum sollte die Notenbank im September dann noch senken? Beide Szenarien, ne? Also nicht unbedingt ultra bullish für den Aktienmarkt. Also bleibt abzuwarten, wie die Wall Street tatsächlich auf die Daten hier reagieren wird. So, jetzt kommen wir aber mal zu dieser Woche. Wir haben in dieser Woche neben der Jackson Hole-Tagung vor allen Dingen die Einzelhändler im Fokus. Wir haben die Ergebnisse von Home Depot morgen vor dem Opening. Wir haben Lowe's und Target am Mittwoch, Estee Lauder ebenfalls und dann Walmart am Donnerstag. Wenn man sich die Analystenkommentare so anhört, dann hat, und das dürfte viele von euch nicht wundern, vor allen Dingen ein Unternehmen im Einzelhandelsbereich die besten Karten. Jawohl, es ist mal wieder Walmart. Guggenheim hebt das Kursziel auf 118 Dollar an, bleibt bei Kaufen und sagt, das starke Momentum dürften wir in dem zweiten Quartal bei den Ergebnissen sehen. Schaut man sich die Bewertung der Aktie an, ist das Potenzial des Wertes noch nicht ausgeschöpft. Ja, Target, letzte Woche noch sehr negative Kommentare eines großen Investmenthauses nach dem Motto, das Unternehmen verliert langfristig immer mehr an Boden, vor allem gegenüber Walmart. Heute das kanadische Investmenthaus Evercore ist amerikanisch, sagen, taktisch outperform, die Zahlen am 20. August dürften die Erwartungen einhalten, die Schätzungen seien vertretbar und vor allen Dingen dürfen die Aussichten nicht weiter gesenkt werden. Das Kursziel der Aktie kurzfristig 110 bis 115 Dollar, da ging die Meinung also sehr stark auseinander. Ansonsten haben wir im Einzelhandelsbereich noch die Aktien von Nike, die heute empfohlen werden. Das Kursziel hier steigt bei Bernstein auf 90 Dollar, man bleibt bei überdurchschnittlicher Performer. Lululemon wird bei der UBS wiederum rasiert. Man betont, dass Umfragen zeigen, der August bis Monatsende eher schleppend. Das Wachstum in den USA bei den Umsätzen magere 1% voraussichtlich im zweiten Quartal. Und die Aussichten für das Fiskaljahr 2025 dürften gesenkt werden. Man bleibt also bei neutral, das Kursziel sinkt auf 240 Dollar. Bei Estee Lauder, ähnlich wie bei Target, Estee Lauder meldet am Mittwoch, gehen die Schätzungen auch sehr weit auseinander. Wir hatten Elf Beauty ja nun auch im Schönheitsbereich unter Abgabedruck nach den Zahlen. Estee Lauder, Riesenrallye in den letzten Monaten. Die Aktie hat allerdings einen Teil davon jetzt schon letzte Woche abgegeben. Und es gab letzte Woche mahnende Analystenstimmen, die sagen, also zum einen ist der Wert sehr hoch gelaufen und zum anderen besteht das Risiko, dass die Schätzungen für das Fiskaljahr 2026 erneut gesenkt werden. Das kanadische Investmenthaus Canaccord hebt das Kursziel auf 85 an, bleibt aber nur bei halten und geht davon aus, man rechnet mit einer Gewinnerholung im Fiskaljahr 2027. Das ist noch eine Weile hin. Also mal schauen, was das Fiskaljahr 2026 tatsächlich bringen wird. Ja, ansonsten kommen wir nochmal zu den Einzelwerten. Wir haben hier nicht allzu viele Nachrichten heute. Samsung scheint laut CNBC Marktanteile in den USA im Smartphone-Markt zu gewinnen, wegen dieses Falt-Smartphones. Da kann Apple bisher nicht mithalten. Die Popularität in den USA nimmt zu. Apple wird in Kürze das neue iPhone-Event haben. Es soll ein ultradünnes iPhone vorgestellt werden. Ob das dann ausreicht, bleibt dahingestellt. Ansonsten haben wir die Aktien von Nvidia mit im Fokus. Wir haben am 27. hier die Zahlen. Ich will das Thema noch mal ganz kurz ansprechen. Und sehr viel Optimismus, wie gesagt, im Vorfeld der Schätzungen. Ich hatte es gerade schon diskutiert. Ich will aber den Tech-Sektor nochmals kurz ansprechen. Cantor Fitzgerald geht davon aus, dass vor allen Dingen ab dem Oktoberquartal und bei den Quartalen darüber hinausgehend die Schätzungen an der Wall Street signifikant weiter steigen werden, wegen der unersättlichen Nachfrage im AI-Universum. Das Brokerhaus hebt das Kursziel auf 240 Dollar an und bleibt bei Übergewichten. Spotify bei Guggenheim, auch eine Kaufempfehlung, die Kursziele steigen auf 850 Dollar. Man setzt ja hier schrittweise Preisanhebungen um. Dadurch dürften die Umsatzschätzungen und Ertragsschätzungen an der Wall Street weiter steigen. Ja, zur Vorsicht, letzte große Kaufempfehlung, die will ich noch mit aufgreifen. Microsoft von Truist, das Kursziel steigt auf 675 Dollar, auch mit einer Kaufempfehlung. Und man geht davon aus, dass das starke Momentum im Cloud- und AI-Bereich anhalten wird. Netflix bei JP Morgan, auch eine Kursziel von 1300. Hier bleibt man bei neutral und sagt, Chance-Risiko sei mittlerweile ausgeglichen. Und damit kommen wir mal zu einem negativen Kommentar, und zwar zu CrowdStrike. Evercore ISI mahnt, dass die Ergebnisse für das zweite Quartal, die auch am 27. gemeldet werden, ähnlich wie bei Nvidia, taktischer Underperformer kurzfristig gesehen in die Quartalszahlen hineingehend, Umfragen im sogenannten Channel oder Channel Checks, wie man bei uns an der Wall Street sagt, deuten darauf, dass das Umfeld eher nachteilhaft ist in das zweite Quartal hineingehen, also in die Quartalszahlen hineingehen. Man bleibt also hier zurückhaltend, das Kursziel $425 und die Aktie wird mit Halten eingestuft. Ich will zum Schluss nochmal die Tech-Ergebnisse ansprechen, die wir haben in dieser Woche. Nicht allzu viele. Heute Abend meldet Palo Alto Networks. Wir haben dann Analog Devices am Mittwoch und Intuit am Donnerstag, Zoom ebenfalls am Donnerstag und Workday. Und das waren die Highlights in dieser Woche im Tech-Sektor. Palo Alto sicherlich einer der wichtigeren Highlights hier. So, jetzt wünsche ich einen guten Start in die Handelswoche. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.